lässt mich fröhlich singen von deinem Tun und ich preise die Werke deiner Hände. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Psalm 92 ist ein Psalm, der uns hineinnimmt in das Lob Gottes als dem Schöpfer. Und ich dachte, das ist jetzt ein Psalm, der schön passt zur Orgelweihe, obwohl eigentlich die Orgel gar nicht erwähnt wird. Haben Sie das gemerkt? Von Harfen ist die Rede, von der Zither ist die Rede, von der Orgel gar nicht. Martin Luther mochte sie auch nicht, die Orgel. Das hielt er für ein römisches Instrument. Sind die Anfänge schon bekannt und in den römischen Arenen, da wurden die Orgeln gespielt bei den grausamen Dingen, von denen man jetzt nicht weiter reden möchte. Und Luther hat lieber zur Gitarre und zur Laute gesungen und man hört die Gemeinde dann deutlicher singen, aber ich habe euch jetzt auch gehört. Deswegen habe ich gar nicht mitgesungen. Ich wollte das einfach mal genießen. Gemeindegesang, hörbarer Gemeindegesang zur Orgel. Also, die Orgel ist hier nicht erwähnt, aber natürlich ist erwähnt das Lob Gottes mit Instrumenten und es heißt im Urtext sogar im Nachsinnen zur Zither. Das heißt, der Psalmbeter hat eine Vorstellung, wie das Musizieren ein Musizieren der des ganzen Menschen ist, nämlich dem Körper mit einem Instrument. Die Seele ist dabei und versenkt sich dann in die Taten Gottes und die sind vielfältig. Deswegen heißt es hier, wie sind deine Gedanken so groß und viel? Man kann da immer und immer wieder hineintauchen. Und zwar in die Schöpfungswerke Gottes. Der Psalm erwähnt auch, ein Narr begreift das nicht. Da will ich jetzt aber mal gar nicht so viel zu sagen. Ich will die positive Seite betonen. Ein gottesfürchtiger Mensch erkennt in den Werken der Schöpfung die Handschrift des Schöpfers. Und es sagt ja viel über Gott selbst aus, wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, in welcher Vielfältigkeit Gott die Natur zum Beispiel begabt hat, sein Lob zu singen. Nicht? Jeder Vogel singt anders. Manche singen jetzt auch nicht so schön. Unser Nachbar hat Hühner neuerdings, das geht dann morgens los. Denke ich, das hätte man auch anders einrichten können. Aber jedes Tier hat da so seine eigene Lauterzeugung und es ist ja wirklich ein schönes Konzert, wenn man manchmal draußen sitzt und einfach in der Stille mal lauscht, was da an unterschiedlichsten Tönen sich präsentiert. Das Nachdenken über die Schöpfungswerke führt zu Entdeckungen. Und so ist zum Beispiel der Orgelbau ja im Grunde genommen auch nur der Versuch, etwas nachzuahmen, was wir in der Natur finden. In unterschiedlichsten Tönen erklingt dieses Instrument, jede Pfeife hat einen anderen Klang. Ich würde gerne nochmal so eine Pfeife hören, wo noch so ein anderer Ton drin ist. Du sprachst da gerade von. Zeig uns das dann nochmal. Ja, lass den mal einfach klingen. Und da ist irgendwie so ein... Das klingt so ein bisschen, als würde das da nicht reingehören oder so, ne? Oder das geschulte Ohr kann das anders beurteilen. Also jede Pfeife, spiel doch mal eine Bordun. Die sind immer so schön weich. Das sind die ganz sanften und weichen Töne. Ist ja auch beim Menschen so, ne? Wenn man Menschen singen hört, man erkennt sie auch schon an der Sprache. Ich brauche nur jemanden reden hören, dann kann ich schon sagen, das ist er oder sie, weil es so charakteristisch anders ist. Also das Nachdenken über die Schöpfungswerke hat immer auch inspiriert, technische Erfindungen zu machen. Und das ist ja bis heute so, zum Beispiel in der Bionik. Ne? Man schaut sich die Schöpfung an, um dann Dinge zu entwickeln in der modernen Technik. Das erhebt unsere Herzen, wenn wir das in Zusammenhang bringen mit dem Schöpfer, der dies alles erfunden hat. Wenn wir es nicht damit in Zusammenhang bringen, dann bleiben wir kalt und innerlich unbewegt. Und dann hätten wir natürlich auch in der Kirche, wenn es denn so wäre, eine Form von Musik, die Gott den Schöpfer nicht ehrt und deswegen seelenlos bleibt. Ich zitierte das heute Morgen schon im Gottesdienst in Pölzig. Spurgeon hat gesagt, ein Gesang und eine Musik, im Gottesdienst zum Beispiel, wo die Seele nicht wirklich in die Anbetung Gottes hineingekommen ist, ist wie ein schönes, kostbares Gewand über einem Leichnam gebreitet. Deswegen wünsche ich mir natürlich sehr, dass diese Orgel, so schön sie erklingt, vor allen Dingen aber in einem Zusammenspiel mit der hier versammelten Gemeinde spielt, wo die Herzen zu Gott erhoben sind und sagen, wir wollen unserem Schöpfer danken. Die Schöpfungswerke aber sind das eine, das andere ist Gottes Tun und das ist sein Heilswerk. Und auch darüber kann man nachdenken, nämlich über das Wunder unserer Wiederherstellung. Und das, dachte ich, ist eigentlich das richtige Thema für so eine Orgelweihe. Das Wunder unserer Wiederherstellung. Der Psalm ist für den Sabbattag geordnet und die Juden wahrscheinlich, manche Ausleger sagen das jedenfalls, meinen damit durchaus den Sabbat dieser Weltgeschichte, wenn Gott vollenden wird in seinem Reich, was jetzt so bruchstückhaft nur da ist. Wenn Gott wiederherstellen wird, was durch die Sünde einfach zerstört ist. Manchmal sprechen Menschen mich an und sagen, ja, in der Bibel steht, Gott hat da alles sehr gut gemacht und jetzt guck mal hier und da, und da sehen wir so viel Störendes, so viel Kaputtes. Und ich sage dann immer, es lohnt sich, die Bibel immer ganz zu lesen und nicht nur stückweise. Wer über Seite 3 hinauskommt, der weiß, dass wirklich ein Bruch in dieser Welt ist, den die Bibel Sünde nennt, wo so vieles zerstört ist, wo so vieles nicht mehr von der Herrlichkeit der ursprünglichen jedenfalls Zeugnis gibt, die Gott eigentlich gemeint hat in seiner Schöpfung. Der Apostel Paulus sagt, die Menschen haben die Herrlichkeit und den Glanz verloren, den Gott ihnen eigentlich geben wollte oder gegeben hat. Sehen Sie, und da ist jetzt diese kaputte Orgel für mich natürlich ein Sinnbild. Ich habe das ja miterlebt, als ich hier in Grötschen das erste Mal war, habe ich da auch reingeschaut, nicht die Pfeifen total verbeult und waren auch voll geschissen mal von Vögeln, so die da genistet hatten, was alles so sich ereignet, nicht? Und die Leder waren alle porös und zerbrochen, zum Teil die Metallteile schon spröde geworden oder gebrochen, dass die Tasten nicht mehr gingen. Ja, das ist ein Bild des Jammers, der Orgelbauer hat es gesagt, nicht? Da blutet einem das Herz, wenn man so etwas sieht. Wisst ihr, ich denke, wenn Gott auf diese Welt schaut und uns ansieht als Menschen, was da alles so sich abspielt in unserem Leben, nicht? Was da an Dingen ist, ihm blutet ja das Herz. Er sieht die ganze Lüge, mit der wir untereinander immer unterwegs sind, uns gegenseitig betrügen. Er sieht, wie wir uns gegenseitig betrügen. Er sieht kaputte Familien. Er sieht Menschen, die in ihrer Seele durch andere Menschen wirklich gebrochen sind oder deformiert. Und es blutet ihm das Herz. Und die Bibel berichtet uns ja nun sehr deutlich das Evangelium von Jesus Christus, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Und wenn ich zum Beispiel jetzt nur alleine mal, ich möchte von mir reden, wenn es denn um die unangenehmen Dinge geht, wenn ich einfach in mein Leben so hineinschaue, was da manchmal Tag für Tag sich ereignet an Worten, oder inneren Haltungen, dann denke ich schon, man mag sich kaum vorstellen, dass Jesus tatsächlich es vermag, aus mir einen neuen Menschen zu machen, der zu ihm passt. Aber das ist die Botschaft des Evangeliums schon immer, schon durch alle Jahrhunderte. Wie viel Abweichung und wie viel Zerstörtes ist im Leben der Menschen? Und Jesus sieht es an und sagt, siehe, ich mache alles neu. Und er hat wirklich ein Opfer gebracht. Der Bund, der Kirchenkreis, das Land Thüringen, die Kirchgemeinde Pölzig, wir haben auch Opfer gebracht, die Orgel zu sanieren. Das ist alles aber leicht gewesen im Vergleich zu dem, was Jesus geleistet, aufgewendet hat, um dich zu erneuern zu einem neuen Menschen. Denn dann kommt er aus seinem Himmel auf diese Welt und nimmt einen menschlichen Körper an, so schwach. Nicht? Weihnachten feiern wir das. Bin ich Opa geworden jetzt. Jetzt sehe ich das nochmal neu, nicht? Da liegt er als Kind in der Krippe, wie verletzlich und wie zart und wie freundlich. Um dann den Menschen vom Reich Gottes zu sagen und ein Zeugnis zu geben und in seinen Heilungen und Wundern auch ein Zeichen zu stiften, dass in ihm wirklich der lebendige Gott da ist und das Reich Gottes anfängt. Und da wollen sie ihn nicht und er wusste das alles vorher schon nicht. Und dann jämmerlich am Kreuz muss er da sterben. Ich habe jetzt auch ja in meiner Dienstzeit immer wieder mal Leute im Sterben begleitet und dann denke ich daran, in diesem Sterben, was da, wie schwer das ist, denke ich, aber Jesus ist auch gestorben am Kreuz und da war kein Palliativteam. Da war er ganz allein. Und er sagt, ich gebe mein Leben zum Schuldopfer für viele, die an mich glauben wollen. Und wer da kommt und wenn der dürstet, der komme. Denn ich mache alles neu, das ist eine grandiose Botschaft. Wir haben das nicht mehr für möglich gehalten, dass diese Orgel neu werden kann. Aber wer kann so ein Werk machen, eine Orgel sanieren? Ja, das kann nur ein Fachmann, nicht? der es wirklich weiß. Ich gucke da ja dran und da gucke ich da wie ein Ochse vor die Pfeifen und sage, ja, irgendwie, wahrscheinlich müsste das anders sein, aber der Fachmann weiß es. Und vor allen Dingen, und das haben wir ja auch gehört, kann er sogar beurteilen, was der Herr Poppe damals beabsichtigt hatte, als er das hier so erstellt hat. Das können andere nicht. Und wisst ihr, es kann nur der Schöpfer selber das wissen und beurteilen, wie er diese Welt gemeint hat und wie er den Menschen gemeint hat, wie er dich gemeint hat. Das kann nur er. Und deswegen kann auch nur er wiederherstellen. Wer denn sonst? Wir können Psychotherapie machen für beladene Menschen und das ist Hilfe, sicherlich. Aber Wiederherstellung ist das noch nicht. Und deswegen ist das ein wertvoller Psalm, der von der Wiederherstellung redet. Ein Psalm für den Sabbattag, wo wir daran denken, Gott wird Himmel und Erde neu machen. Und er lässt verkündigen seine Evangeliumsbotschaft, du sollst einen Platz darin haben. Und du sollst ein neuer Mensch sein dürfen durch Jesus Christus. Das vermögen wir selber nicht. Da muss der Fachmann ran. Und deswegen ist das der Appell am Ende meiner Predigt. Ich kann mich nämlich auch mal kurz fassen gelegentlich, möchte ich meiner Gemeinde sagen. Das geht sogar auch. Ich bin schon am Ende. Deswegen wollen wir ihn da heranlassen. Und das kannst nur du selber entscheiden. Zu sagen, ja, in meinem Leben ist so vieles vergebungsbedürftig und so vieles erneuerungsbedürftig, das ist ein Eingeständnis, zu dem muss man fähig sein. Aber wer mit einer solchen Bitte zu Gott, dem Schöpfer, kommt und sagt im Namen Jesu, dann mache neu, der wird erfahren, dass Gott sein Wort hält und dass eine Neuschöpfung beginnt, heute schon. Es ist noch nicht fertig. Man sieht in meinem Leben so vieles Unfertiges und so vieles Alte, so viele Misstöne, wie man auch in alten Orgeln findet, wo die Pfeifen nicht so richtig spielen, wie sie sollen. Aber es gibt immer auch schon Hinweise und Kennzeichen des neuen Lebens. Und ich freue mich, mit der Gemeinde auf einem Weg zu sein, wo wir sagen, wir ertragen einer den anderen in aller Anfälligkeit und aller Schuld, die wir auch noch mit uns tragen. Und Hässlichkeit ist ja auch manchmal da, nicht? Ist manchmal auch hässlich, was man sieht im Leben von Menschen. Wir wollen das miteinander tragen. Wir wollen Gottes Lob darüber singen, trotzdem in dem Wissen, er macht alles neu. Und zwar jeden, der das will, dich und mich. Und da ist keiner ausgeschlossen, der das von Herzen begehrt. Und wenn in diesem Sinne die Orgel gespielt wird und wir die Lieder zum Lob Gottes singen und andere da dann mitgenommen werden, dann hat die Orgel ihren Zweck erfüllt und dann war sie auch 118.000 Euro Sanierung wert. Du selber warst Christus viel mehr wert. Er hat sein Leben für dich gegeben. Und jetzt antworte darauf. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe heute einen Sonntag mit drei Stationen. In Pölzig habe ich über Psalm 92 etwas Grundlegendes gepredigt. In Grötschen war dann das Fest der Orgelweihe. Da ging es natürlich speziell um Musik und um das Lob Gottes. Und in diesem Tauferinnerungsgottesdienst soll es um die Verse 14 und 15 gehen. Sie finden es vorne auf dem Programm. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, das Haus des Herrn war der Tempel in Jerusalem. Vor meinem geistigen Auge, wenn ich das so höre, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, da ist irgendwie vor meinem Auge so ein Blumenkübel, so groß vielleicht, mit einer Palme darin oder so, wie man das findet in den heißen Ländern. Ob das so war, ist eine ganz andere Frage. Aber dann heißt es ja, wenn sie auch alt werden, werden sie dann auch blühen, fruchtbar und frisch sein. Und wir merken auf einmal, der Psalmist redet überhaupt nicht von Anpflanzungen botanischer Art, sondern es ist ein Bild, nicht? Ein Bildwort. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die im Tempel ihr Zuhause haben. Wir haben es ja auch in dem Psalm 84 gerade gebetet, die im Hause des Herrn wohnen und Gott alle Zeit loben. Das sind die Priester, die dort Dienst tun. Und der Psalmbeter sagt, das ist ja erstrebenswert, dort wohnen zu dürfen, im Tempel. Nun, in einer Kirche wohnen zu dürfen, wäre für mich jetzt nicht so erstrebenswert. Es ist für den Gottesdienst schön, um dort zu wohnen, eher ungemütlich. Aber wir merken ja, das Ganze, was hier ausgesagt wird, ist eine Bildsprache, die auf etwas ganz anderes natürlich hinweisen will. Nämlich, es soll gesagt werden, wer ein Zuhause hat bei dem lebendigen Gott, der wird selig gepriesen. Und während also in dem alten Israel durch die Worte der Heiligen Schriften gesagt war, dort im Tempel ist der lebendige Gott zu finden, denn das ist ja die Frage, wo findet man ihn denn? Viele sagen, ja, ich finde Gott in der Schöpfung, beim Waldspaziergang. Also es ist sicherlich eine gute Möglichkeit, bei einem Waldspaziergang inne zu werden, dass Gott der Schöpfer ist und an den Werken seiner Schöpfung zu erkennen, dass er gütig ist zum Beispiel, nicht, oder mächtig. Aber Gott selber finden wir im Waldspaziergang nicht. Da kann man Pilze finden und alles Mögliche. Aber wisst ihr, Gott findet man da, wo er selber gesagt hat, dass er gefunden werden will. Und Gott hat überhaupt nicht an keiner einzigen Stelle in seinem Wort gesagt, ich will mich von euch finden lassen, im Baum oder in der Blume. Und auch wenn uns das irgendwie schön erscheint und Menschen sich das ausdenken, gibt es nicht eine einzige Verheißung aus der Heiligen Schrift, dass Gott in der Blume gefunden wird. Und ihr könnt das ja selber mal ausprobieren, wenn ihr in einem stressigen Alltag voller Sorgen und Belastungen seid, dann erzählt das einer Blume und dann werdet ihr erfahren, ob dort Gott ist. Gott hatte dem Volk Israel gesagt, ich will mich von euch finden lassen, aber an diesem Ort. Wisst ihr, und damit war verknüpft für das Volk Israel, dass Gott sagt, ihr sollt an keinem anderen Ort das tun, an irgendwelchen Höhen, wo Opferaltäre stehen oder wo die Völker ihre Götzen anbeten oder vielleicht in Hausaltären, wie jeder sich das so ausdenkt, sondern dort werde ich mich von euch finden lassen, wenn ihr mein Angesicht sucht. Das war nun ein Ort in Jerusalem, aber wir sind neutestamentliche Gemeinde und deswegen ist ja wesentlich die Frage zu stellen, wo will Gott sich finden lassen von uns? Und da gibt es ein ganz klares Wort aus dem Neuen Testament, Jesus Christus spricht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wir haben eine ganz klare Verheißung, dass Gott gefunden werden will in seinem Sohn Jesus Christus. Und es ist uns zugesagt in der Taufe, viele wählen den Taufspruch, siehe, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Zum Beispiel. Der Apostel Petrus sagt über Jesus, den Gekreuzigten, wir haben ihn hier an der Seite im Chorraum. Der Herr warf unser aller Sünden auf ihn, durch seine Wunden seid ihr heil. Wer mich sieht, der sieht den Vater, das heißt, wer Christus ansieht, sieht die Liebe Gottes, die nicht ein Wort ist oder ein Gedanke, sondern die Gestalt geworden ist, die Tat geworden ist. In diesem Geschehen am Kreuz auf Golgatha, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Das heißt, deine Erlösung, meine Erlösung ist vollbracht in dem, was Jesus tat. Er hat die Tür aufgestoßen zum Vaterhaus Gottes und in ihm wird der lebendige Gott gefunden, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und nun sagt dieser Psalm 92, die dort gepflanzt sind im Hause des Herrn. Und wir haben jetzt also gelernt, das ist kein Ort, wo ein steinerner Tempel steht, sondern das Haus des Herrn, dieser Tempel ist neutestamentlich seine Gemeinde. Ihr seid der Tempel Gottes, sagt der Apostel Paulus, nicht zu allen getauften Gläubigen in Korinth. Ihr seid ein lebendiger Tempel aus lebendigen Steinen und Gott ist mitten unter euch. Und wenn also dieses Psalmwort sagt, gepflanzt im Hause des Herrn, die werden grünen, also frisch sein, Kraft bekommen, dann können wir hier im Neuen Testament nicht schon sprechen von der Wirklichkeit der Gemeinde Jesu, in der genau das erfahren werden soll, dass wir nämlich gestärkt werden und dass wir unsere Wurzeln darin haben.
Wenn wir denn eingepflanzt worden sind dort, was geschieht durch die Taufe? Bekommst du ja einen Platz dort. Möchte ich aber trotzdem diese Frage stellen, allen, die heute gekommen sind, sich ihrer Taufe zu erinnern, ist das Wirklichkeit in deinem Leben? Oder wo ist deine Heimat? Wo machst du dich selber fest? Bei dir selbst? Wir können so viele Selbsterfahrungskurse heute besuchen, die Esoterik nimmt uns damit rein, hat viele schöne Worte, im Grunde lehren sie die Menschen bei sich selbst, Kraft zu finden und Wurzeln zu schlagen. Es ist immer dieselbe alte Leier einer Erlösung, die wir uns selber geben, die man erlöst sich selbst, durch Meditation vielleicht oder durch positives Denken oder was auch immer, weiß der Geier. Aber wir sind christliche Gemeinde und das heißt, wir bekennen, dass Erlösung geschehen ist durch Christus und dass wir sie nicht erarbeiten, sondern dass sie uns im Glauben offen steht und dass wir einen Platz haben, wo wir Wurzeln treiben. Und das ist die Frage, wo bist du verwurzelt? Ist das in der Gemeinde des lebendigen Gottes, wo sein Wort verkündigt wird, wo seine Heilsbotschaft glaubt wird? Ist das im Wort dieses Gottes, was uns zur Verfügung steht? Weil Martin Luther es übersetzt hat in unsere Sprache, dass wir dann lesen können, denn wer die Verheißungen des lebendigen Gottes nicht kennt, kann nicht darin leben. Wenn du nicht weißt, was dir geschenkt ist, wie willst du es dann nehmen? Wie willst du dann daraus leben? Deswegen sagt der Apostel Paulus, dass er täglich seine Knie beugt und fleht vor Gott für die Gemeinde in Ephesus, dass Gott ihnen erleuchtete Augen des Herzens gibt, damit sie erkennen, zu welcher Hoffnung sie von Gott berufen sind. Das heißt, der Apostel Paulus hat eine Vorstellung, dass viele Gläubige gar nicht das wissen in seiner Tiefe, was uns von Gott geschenkt ist. Wie aber wollen wir es wissen, wenn wir nicht verwurzelt sind in diesem Wort? Zu dieser Verwurzelung können uns viele Dinge helfen, zum Beispiel Lieder. Es gibt ja nicht nur die alten Kirchenlieder in unseren Kirchengesangbüchern, es gibt auch ganz viele neue Lieder. Schöne, gestern bin ich nach Erfurt gefahren, nach Gotha, zur Vorbereitung der Zeltstadt. Und da habe ich auf dem ganzen Weg hin schöne Popmusik gehört. Herr Frischko, hören Sie. Richtig geniale Popmusik war das mit christlichen Texten. Ach, da war richtig Stimmung in dem Auto. Und auf dem Weg auch nochmal. Ne? Aber ich freue mich auch an der Chormusik, weil da habe ich mich an Orgelmusik im Wünschen gefreut. Ich kann eigentlich alles hören. Mein Musikgeschmack ist sehr breit. Aber Musik zum Beispiel ist ein richtig tolles Instrument, um die Verheißungen und Worte Gottes aufzunehmen, dass wir da drinnen Heimat finden. Und so habe ich auch diesen Taufänderungsgottesdienst so gedacht, was die Annette gedacht hat, die hat es ja angeregt. Vielen Dank, Annette Scholz, dass wir hier Taufänderungen feiern. Ich hatte mir so gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, noch einmal darauf hinzuweisen und zu sagen, ist das eigentlich in meinem Leben noch Wirklichkeit? Ist das noch die Dimension, in der ich lebe, dass ich von Gott angenommen bin und Christi bin? Und dass mir durch Christus der Himmel offen steht. Und das heißt nicht, wenn wir mal in die Kirche kommen, dann singt ein schöner Chor oder hat man Gänsehaut. Das ist mal das Schlimmste, wenn am Ende des Gottesdienstes mir Leute sagen, Herr Pfarrer, ich hatte Gänsehaut. Sag ich, ja, aber morgen ist das vorbei mit der Gänsehaut. Die hilft uns nicht. Ne? Sondern was uns hilft, ist, wenn wir im Glauben vergewissert werden und sagen, mir steht der Himmel offen am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, wenn die Probleme des Alltags kommen, wenn ich nicht mehr aus noch ein weiß. Oder ich gucke in den Spiegel und manchmal an manchen Tagen denke ich, was bist du für ein Arschloch gewesen? Oder kennt ihr das auch? Man hat irgendwie ist Stress oder gibt ein Wort das andere und scheint es mal mit seiner Frau überworfen. Das ist der beste Mensch in meinem Leben. Und zu dem ist man am Gas sitzen oft. Und dann merkt man das, dann steht man da mit seinem Unvermögen, mit seiner Schuld. Sagt man, ja, und wie funktioniert jetzt so eine Ehe noch? Ne? Und ich bin doch unendlich dankbar, wissen zu können, am Dienstag, wenn sowas ist, mir der Himmel steht offen. Manches Mal schon bin ich mit dem Auto gefahren und habe gesagt, Herr, ich weiß da jetzt auch keine Lösung. Das ist sehr verfahren. Aber du wirst sie haben. Für Annette und für mich. Bisher hat das getan. Immer noch 27 Jahre lang. Preis den Herrn. Sie hat auch zu mir gehalten. Das ist alles Güte Gottes, die wir erfahren im Alltag. Das sind Wirklichkeiten, die uns durch die Taufe offen stehen. Christus ist die Fülle Gottes in ihm und zu der haben wir Zugang. wenn wir zu ihm gehören, und das ist mein Plädoyer, dass ihr Wurzeln treiben mögt im Haus des lebendigen Gottes, das ist in seiner Gemeinde. Und dann ist hier gesagt, wenn sie auch alt werden, werden sie denn noch blühen. Ich trete da jetzt ja keinem zu nahe von Lebensabschnitten her und so, das ist ja jetzt einfach das Psalmwort. Das ist jetzt nicht, dass ich mir das ausgedacht habe, ich wusste schon, die Gottesdienstgemeinde wird tendenziell vielleicht älter sein, aber ich bin ja jetzt auch Opa geworden vor 3 Wochen. Das ist ein großes Wunder von dem Herrn. Und ist mir gesagt, wenn ich auch alt werde, werde ich dennoch blühen. Das wünschen wir uns doch alle, ne? Dass man auch im Lebensalter noch ein Mensch ist, von dem etwas ausgeht. Und wenn ihr den Psalm 92 mal lesen wollt, zuletzt gebe ich euch mal noch diese Aufgabe, da ist eine schöne Gegenüberstellung von den Frommen, den Gottesfürchtigen, die Gott preisen für die Werke seiner Schöpfung und für seine Erlösung, und dann ist da gegenübergestellt die Gottlosen. Und über die Gottlosen wird gesagt, die blühen, die grünen wie das Gras. Also die sind wirklich da, immer überall, findet man die. Ne? Leute, die uns erzählen, wie albern unser Glaube ist und so, die wachsen wie das Gras, überall sind sie und auch genauso gewöhnlich. Aber der Fromme wird verglichen einem Palmbaum oder einer Zeder, die wachsen viel langsamer. Also so ein kleines Sprössling von einem Baum, ne, der wird schneller vom Gras oder Wucher, aber der Psalmbeter sagt, man muss aufs Ende schauen. Das Gras ist für eine Saison, dann wird es abgehauen oder verdorrt in der Hitze des Tages. Aber eine Zeder zum Beispiel im Libanon, die steht 100 oder 500 Jahre. Und das ist ein schönes Sinnbild, die Pflanzen im Hause des Herrn, die haben Zukunft, und zwar eine wirkliche Zukunft. Im Haus Gottes hier jetzt schon gegründet zu sein und zu wissen, das Beste kommt noch, denn das Reich Gottes ist uns verheißen. Und bis ich da hinein eingehe, werde ich grünen und blühen und frisch sein. Und da möchte ich euch noch jetzt ganz zum Schluss ein persönliches Zeugnis sagen, weil mich das gerade wirklich sehr beschäftigt. Ich war letzte Woche im Krankenhaus auf der Palliativstation bei der Schwiegermutter unserer zweiten Tochter. Die weiß, es geht zu Ende und ist erst zweite Hälfte 50. Und ist eine so wirklich gläubige Frau. Und da habe ich das gedacht, dass ich von da wegging. Es ist so eigenartig. Wir haben wirklich viel geweint. Das ist ja so, ne? Und da fehlen dann auch manchmal die Worte. Und trotzdem, sie hat gesagt, ich habe meine Kinder alle herbestellt, waren am Sonntag alle da. Wir haben uns verabschiedet. Und ich bin Gott unendlich dankbar für so viel Gutes in meinem Leben. Ich habe nur Segen von Gott empfangen. Und jetzt weiß ich obendrein auch noch, wo ich hingehe. Das ist an der Chorsingen auch. Mal in der Baptistengemeinde in Zeitz ins Musikteam geleitet und viel gesungen und sagt, und ich weiß, ich werde da eine Musik hören, die unvergleichbar viel schöner ist als alles, was ich kenne. Dann fahre ich nach Hause und sage, wie eigenartig liegt das beieinander, ne? Der Schmerz und die Traurigkeit, und trotzdem ist da auch Trost. Wenn sie auch alt werden oder krank und merken, das Leben vergeht, werden sie trotzdem frisch sein und fruchtbar. Und ich habe hier im Frauenkreis in Dorna von einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, die hat erzählt, sie hat ihn tatsächlich mal im Krankenhaus auch getroffen, in einer der vielen Krebstherapien, und sagte, ja, es stimmt, das ist eine ganz glaubensfrohe Frau und das ist ansteckend. Und da kann sie also auch in diesen Tagen, die so schwer sind, Frucht bringen, indem andere Menschen noch durch dieses Zeugnis auch ermutigt werden im Glauben. Und das will ich mal ans Ende stellen, weil das Gottes Plan ist, es ist seine Berufung, meine Berufung, dass wir in unserem Leben Frische haben, die nicht aus uns selbst kommt, sondern wir ziehen diese Zuversicht, diesen Glauben, diese Frische ziehen wir über die Wurzeln, die wir getrieben haben, aus dem Glauben, ziehen wir aus dem lebendigen Gott selbst, und wir haben das Vorrecht, wenn wir gepflanzt sind durch die Taufe, und wenn wir diese Quellen aufsuchen, dann gilt uns diese Verheißung. Wenn sie auch alt werden, werden sie doch blühen, fruchtbar und frisch sein. Das schenke Gott euch allen und mir bis ans Ende unserer Tage. Amen.